WDR 5 Neugier genügt. Mit Achim Schmitz-Forte.
Und mit Peter Wohlleben, der mein Gast ist heute. Peter Wohlleben ist Förster, nebenbei auch Buchautor. Über beides wollen wir reden. Und erstmal möchte ich Sie begrüßen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo Herr Schmitz-Forte. Danke für die Einladung.
Herr Wohlleben, Sie verstehen Ihren Job anders als andere Förster. Details folgen später. Ich möchte zunächst mal wissen, damit ich mir das vorstellen kann. In Hümmel in der Eifel liegt Ihr Revier.
Ja.
Wie sieht es denn da aus in diesem Wald? Vorausgesetzt, wir können da jetzt spazieren. Was würden wir sehen?
Also erstmal ist das kein so andersartiger Wald als andere Wälder in Deutschland, weil Wald eben ein sehr langsames Gebilde ist, sehr langsam reagierendes Gebilde und ich ja da erst seit 20 Jahren Sachen anders mache.
Sie haben gerade gesagt, erst seit lächerlichen 20 Jahren. Immerhin.
Genau.
Okay.
Und da haben wir Schutzgebiete eingerichtet, besonders wertvolle Waldteile eben aus dem Verkehr gezogen. Und in den anderen versuche ich lerne aber immer noch dazu, so zu arbeiten, dass ich dem Wald nicht wehtue. Und man sieht auch schon erste schöne Erfolge. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich mich auch freue an dem, was ich bisher in den kurzen 20 Jahren geschafft habe.
Woran freuen Sie sich da? Was kann man sehen?
Ich freue mich zum Beispiel an 200-jährigen alten Buchen, die in großen Beständen einfach vor sich hin wachsen dürfen. Die sind mit 200 Jahren zwar alt für unsere Verhältnisse, aber haben eigentlich erst die Halbzeit erreicht. Das gibt's fast nirgendwo mehr in Deutschland. Und in Hümmel darf ich das mit dem Einverständnis des Waldbesitzers umsetzen. Und das macht mir Spaß.
Sie haben eben gesagt, Sie haben Teile dieses Waldes, der Ihnen da untersteht, aus dem Verkehr gezogen. Heißt das? Das heißt vermutlich nicht, dass Sie ihn gefällt haben.
Nein. Dieser Wald, der stand zur Fällung an. Schon vor 15 Jahren ungefähr. Der hätte also schon kahlgeschlagen werden sollen. Und den haben wir mit verschiedenen Projekten unter Schutz gestellt für die nächsten 100 Jahre. Das heißt, da darf keine Forstwirtschaft mehr stattfinden, also aus dem Försterverkehr gezogen.
Ich dachte, es sei die Aufgabe des Försters, Forstwirtschaft zu betreiben. Also warum ziehen Sie ein Stück Wald aus dem Verkehr?
Also die Aufgabe des Försters ist interessanterweise nicht, Forstwirtschaft zu betreiben, sondern da gibt es sogar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also ein Urteilszusatz. Da steht ganz klar drin, dass in den öffentlichen Wäldern die Holzproduktion nicht vorrangig ist. Das heißt also, als Förster bin ich vorrangig Waldhüter und das kann ich in Hümmel eben sehr schön umsetzen, dass ich mich um besonders wertvolle Waldteile so kümmere, dass ich sie bewahre und eben nicht abholze.
Was macht diesen Waldteil oder einen Waldteil besonders wertvoll in Ihren Augen?
Das ist dort, wie geologische Gutachten gezeigt haben, ein echter alter Urwaldboden. Und das gibt's fast nirgendwo mehr in Deutschland, weil irgendwann im Verlaufe der Geschichte die Menschen eben die Wälder gerodet haben, Landwirtschaft dort betrieben haben. Und davon erholen sich die Böden eben nie wieder. Und wir haben in Hümmel eben auf 15% der Fläche tatsächlich alte Urwaldböden. Da steht der Wald wahrscheinlich durchgehend seit 4000 Jahren. Da hat sich kein Baum, da haben sich die Bäume alle selber gesät, also ist noch nie ein Baum gepflanzt worden. Das sind heimische alte Buchenwälder mit dem ganzen Arteninventar, der eben dazugehört. Und das so zu erhalten, das ist natürlich schön.
Ich bin, was den Wald angeht, nicht mehr als ein gelegentlicher Spaziergänger. Ich bin da gerne, aber ich verstehe nichts davon. Also ganz normaler Mensch. Würde ich durch Ihren Forst gehen, würde mir das auffallen, was da anders ist?
In den bewirtschafteten Waldteilen, wo ich jetzt ökologisch wirtschafte, dort noch nicht, weil das einfach zu langsam ist. Aber die Teile, die jetzt unter Schutz stehen, da fällt das definitiv auf. Also das Feedback bekommen wir immer wieder von Waldbesuchern. Die können gar nicht sagen, woran das liegt. Also ich als Fachmann natürlich schon, aber das finde ich eigentlich viel schöner, wenn das über Gefühle geht. Und das sagen mir eben viele Besucher, dass sie sagen, die spüren, dass der Wald im Gleichgewicht ist. Also sie haben auf einmal ein ganz tolles Glücksgefühl in diesem Wald, können gar nicht sagen, woran es liegt. Und das finde ich eben toll, weil man das tatsächlich erspüren kann. Probieren Sie es einfach mal aus.
Also bewandern oder bespazieren gehen, kann man den Wald schon.
Das auf jeden Fall. Also das ist mir auch ganz wichtig. Man muss Natur erfahren dürfen. Also so ein Käseglocken-Naturschutz, wo man nichts mehr anfassen darf, ist verkehrt, weil der Mensch ja auch zur Natur gehört. Und wenn man das nicht erleben kann, dann weiß man eben auch nicht, was man eigentlich schützen soll. Von daher sind Besucher bei uns immer willkommen.
Herr Wohlleben, nun haben Sie nicht nur ein Buch geschrieben, aber das, über das wir heute reden, heißt Der Wald, ein Nachruf. So ein deftiger Titel. Es klingt so, als wäre der Wald tot.
Der Wald ist nicht tot, der ist im Prinzip gar nicht mehr da. Man kann sagen, eigentlich fast auf der gesamten Fläche ist der eigentliche echte Wald verschwunden. Ein Wald als Ökosystem ist streng genommen nur ein Urwald. Denn da, wo der Mensch drin eingreift, da ist es ein Kulturobjekt Und je nachdem, wie stark das eben verändert ist, verliert der Wald seine Seele und ist irgendwann ganz weg. Und Klassiker sind diese Nadelholzplantagen. Also wo vorher ein uralter Buchenurwald war, stehen jetzt eben auf rund 60-70% der Fläche in Deutschland Nadelholzplantagen. Die sind dort ungefähr so heimisch wie Ölpalmen in Indonesien, dort, wo der Regenwald eben mal gestanden hat. In Indonesien würde niemand dazu kommen und sagen, das ist auch schöne Natur, so eine Ölpalmenplantage, würde jeder sagen, das ist brutaler Raubbau. Und unsere Nadelwaldplantagen, die bezeichnet man eben als Natur, als Wald. Und deswegen sage ich ganz klar, der Wald ist dort weg. Deswegen kann man dort nur noch einen Nachruf verfassen.
Also für Sie zählt ja nur der Urwald als Wald. Bedeutet das, dass ich, wenn ich normalerweise spazieren gehe, irgendwo im Umland hier von Köln, dass ich eigentlich durch eine Plantage wandere?
Genau, so ist es. Das ist ein Kulturobjekt. Das kann auch schön sein, genauso wie ein Stadtpark auch schön sein kann. Oder auch eine landwirtschaftlich genutzte Landschaft kann auch sehr schön sein. Aber das ist eben keine Natur im eigentlichen Sinne. Und also wenn Sie durch Wälder gehen in Deutschland, sind es in aller Regel künstliche Forste.
Das ist natürlich in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland nicht so überraschend.
Es ist vielleicht gerade überraschend, weil wir ja reich sind. Also wir fordern zum Beispiel eben von Brasilien und anderen Regenwaldstaaten, dass die doch bitte ihren Wald erhalten mögen. Brasilien beispielsweise hat noch 80% der ursprünglich vorhandenen Regenwälder. Und dort ist natürlich jeglicher Eingriff sakrosankt, gar keine Frage. Hier bei uns wird gesagt, 300 Jahre Nachhaltigkeit, ordnungsgemäße Forstwirtschaft, das hat dem Wald der Natur eigentlich nur gut getan. So die offizielle Lesart. Und tatsächlich haben wir eben keinen echten Wald mehr, obwohl wir uns das eigentlich eben als reiches Industrieland ohne weiteres leisten können, wenigstens ein paar Prozent der Fläche stillzulegen. Es redet ja gar keiner über alles, da haben Sie völlig recht. Wir müssen ja irgendwo leben, wir müssen auch Holz haben. Aber wenigstens auf 5-10% der Fläche sollte doch die Natur sein können.
Ihr Beruf ist es, Förster zu sein. Und das Bild, das auch ich habe von einem Förster, ist, dass es jemand ist, der den Wald gut kennt, der sich den ständig anschaut, der auch damit lebt, der ihn hegt, der ihn pflegt. Braucht einen Wald einen Förster?
Ein Wald braucht den Förster nicht. Keine Frage. Der hat das seit Jahrmillionen selber gemacht. Da gab es noch keine Menschen, geschweige denn Förster. Wenn wir den Wald nutzen möchten, klar. Genauso wie wir für Lebensmittelerzeugung einen Landwirt brauchen, so brauchen wir für die Holzerzeugung einen Förster. Aber der Wald selber, der ist kein pflegebedürftiger Patient, dem man durch Bäume absägen helfen muss. Das ist ja, würde ich auch sagen, für einen Laien verständlich. Wenn man einen Baum absägt, dann ist der tot, dann kann man den nicht mehr schützen. Also ein Wald bringt das prima selber zustande. Allerdings muss man sagen, wenn man jetzt die Wälder entlässt, bis sich dort wieder ein vernünftiger Urwald rausbildet, dauert das Expertenmeinung zufolge zwischen 500 und 1500 Jahre.
Das ist unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgesprochen langfristig. Im Ernst, Herr Wohlleben, was ist das Berufsbild? Was macht ein Förster? Sagen wir erstmal ein ganz normaler Förster, nicht Sie. Sie machen ja viele Dinge anders. Also was ist das normale Berufsbild eines Försters?
Also ein normaler Förster ist ein Holzproduzent, ganz überwiegend. Das heißt, er plant, ob irgendwas aufgeforstet werden muss. Er plant, ob irgendein Waldstück gepflegt werden muss, also dass besonders schöne Bäume herausgearbeitet werden. Er plant den Holzeinschlag, die dazugehörigen Finanzen, den Holzverkauf, diese ganzen Dinge. Ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gehört dazu, wie bei jeder Firma. Und das ist auch ein strammer Arbeitsalltag. Man ist zwar viel draußen, aber man hat mittlerweile auch ordentlich Stress, weil im Zuge der Einsparung eben die Reviere auch immer sehr, sehr viel größer werden mittlerweile. Also man sitzt im Schnitt ungefähr eine Stunde im Auto. Das ist auch nicht unbedingt das, was man sich vorstellt als Förster. Ja, aber es ist grundsätzlich überwiegend die Holzproduktion.
Nun habe ich immer gedacht, ein Förster ist beamtet, wird öffentlich bezahlt. Wieso muss der denn Holz verkaufen?
Das ist volkswirtschaftlich ja schon sinnvoll, dass wir wenigstens versuchen, einen Teil dieser Rohstoffe zu nutzen. Aber Sie haben völlig recht. Als beamter Förster sollte man eigentlich auch auf andere Dinge gucken. Aber mittlerweile stehen eben die öffentlichen Verwaltungen sehr, sehr unter Druck. Ihr Haus ja auch. Es muss überall gespart werden. Und da ist das Schöne eben bei der Forstwirtschaft, die kann ja auch Geld dazu bringen. Also nicht nur Kosten einsparen, sondern auch Geld liefern. Und dieser Druck, der wächst jetzt massiv. Also es wird immer weiter an dieser Schraube gedreht und immer mehr gefordert an Einnahmen. Und das führt dazu, dass immer mehr Holz auch eingeschlagen wird und die Wälder leider auch immer brutaler behandelt werden.
Was bedeutet das?
Das bedeutet beispielsweise, dass man viel mehr Großmaschinen einsetzt. Also diese Großmaschinen, wenn die über so einen Waldboden fahren, die zerdrücken den wie ein Schwamm. Also wie so ein Haushaltsschwamm, wenn sie den in der Faust zusammendrücken und sie lassen los, geht er wieder auf und Waldboden leider nicht. Der bleibt zu. und er verliert bis zu 95% seiner Wasserspeicherfähigkeit. Das bedeutet, dass Bäume im Sommer verdursten. Und diese Großmaschinen, also wenn die ein einziges Mal über diesen Waldboden fahren, ist er für Jahrtausende zerstört. Aber diese Maschinen sind billiger. Die kosten beispielsweise so 12 Euro pro Kubikmeter Holzernte. Und wenn ich jetzt, so wie wir das machen, Waldarbeiter und Pferde einsetze, also viel, viel schonender arbeite, zahle ich das Doppelte. Das rächt sich natürlich langfristig, wenn ich Maschinen einsetze und mein Produktionskapital kaputt mache. Aber kurzfristig kann ich damit sehr schnell mehr Geld in die Kassen spülen. Und das wird momentan leider vielerorts gemacht.
Wie muss man sich diese Erntemaschinen im Wald vorstellen?
Das sind Maschinen, die wiegen so bis zu 50 Tonnen und haben dann auch so martialische Namen wie Königstiger oder Hannibal.
Und nicht zufällig Leopard oder so.
Ja, es gibt sogar eine so eine Holzerntemaschine, die auf so einem Leopard-Untergestell fährt, so ein Panzergestell. Und die greifen sich eben die Bäume, den ganzen Baum, ziehen den durch Entastungsmesser, zerteilen den in Abschnitte, also Stammteile, die dann auch abtransportiert werden können. Und so ein ganzer Baum, der ist innerhalb von ein paar Sekunden kleingesägt. Das geht sehr, sehr schnell, ist unheimlich faszinierend. Und Förster sind halt meistens Männer, sehr technikaffin. Die finden das einfach klasse. Also die gucken gar nicht mehr so sehr auf die Vögel, die da zwitschern oder irgendwelche Schmetterlinge, sondern die finden das einfach aufregend, wenn da so eine große Maschine krachend durch den Wald rollt und die Bäume im Sekundentakt auf den Boden legt.
Das heißt, Sie machen da im Vergleich was ausgesprochen Archaisches, wenn Sie sagen, Sie spannen die Pferde an und ziehen. Ist das wirklich so, dass Sie die gefällten Bäume dann einzeln da rausziehen?
Ja, genau so ist es. Also, und weil das einfach für den Boden die größtmögliche Schonung ist. Wir haben natürlich auch Maschinen. Also die Pferde ziehen das nicht bis ins Sägewerk, sondern um das dann, also die haben solche Schneisen, da bringen die Pferde das hin. Und dann kommen anschließend, kommen auch bei uns Maschinen, die das aufsammeln und an LKW-fähige Wege abladen. Also auch wir haben Maschineneinsatz, auch dort gibt es Fahrspuren, aber eben deutlich weniger als in einem konventionellen Betrieb.
Und jetzt würde ich gerne den Hintergrund erfahren, denn Sie waren ja mal beamteter Förster, sind es nicht mehr. Wieso nicht?
Weil mir das einfach alles nicht gefallen hat und ich wollte darüber sprechen dürfen und vor allem ich wollte es anders machen dürfen.
Durften Sie das vorher nicht?
Das durfte ich vorher nicht. Und zwar mit ganz klaren Ansagen, zum Beispiel, dass mein Vorgehen die Kollegen belasten würde. Denn interessanterweise verdienen meine Waldbesitzer, die von mir betreuten Waldbesitzer, viel mehr Geld mit ihrem Wald. Also es ist nicht nur, dass wir den Wald schützen, sondern tatsächlich auch, wobei das für mich eigentlich eher sekundär ist, auch mehr Geld verdienen.
So, und den Punkt verstehe ich natürlich nicht. Wenn Sie mir vorher gesagt haben, der Ramm, was auch immer das mit dem Waldboden anstellt, aber der Ramm, diese Maschinen vollautomatisch durch den Wald. Wieso können Sie denn mit Ihren Pferdegespannen mehr Geld verdienen?
Also kurzfristig natürlich nicht, innerhalb eines Jahres. Aber schon über einen Zeitraum von 3, 4, 5 Jahren rechnet sich das, weil zum Beispiel unsere Bäume im Sommer besser wachsen. Wenn es trocken wird und den anderen Bäumen das Wasser ausgeht, haben unsere Bäume noch welches. Das heißt, wir haben mehr Holzzuwachs, können mehr Holz ernten. Wir haben weniger Ausfälle durch absterbende Bäume. Die sind nämlich fast nichts mehr wert. Wir können, weil wir die Natur wirken lassen, einfach weniger pflanzen, beziehungsweise pflanzen eigentlich gar nichts mehr. Wir machen nicht diese ganzen Dinge wie Waldpflege und so weiter, weil dafür sorgen Elternbäume. Wenn man keinen Kahlschlag macht, wachsen unter den Altbäumen die jungen Bäume von ganz alleine sehr schön gerade. Da muss man gar nicht rumfummeln und rumgärtnern. Macht die Natur wunderbar kostenlos. Wir können diese ganzen Prozesse einfach nur beobachten. Und das ist halt genau der Punkt. Das fällt Menschen halt schwer, einfach nur zuzugucken und dann über so lange Zeiträume.
Wer sind die Waldbesitzer, die durch ihre Arbeit verdienen und besser verdienen als andere?
Das sind bei uns kleine Gemeinden. Diese kleinen Eifelgemeinden, die sind noch politisch unabhängig. Also das heißt, die spüren das sofort im Haushalt, wenn da draußen im Wald irgendwas schief läuft oder gut läuft. Und deswegen sind die mittlerweile eben sehr begeistert über diesen eingeschlagenen Weg. Und die Bevölkerung, muss man sagen, die merkt es selber auch. Also ich kriege nette Feedbacks, zum Beispiel in der Art, dass man sagt, Mensch, hier sind auf einmal viel mehr Spechte als früher. Ne, und dass das eben auffällt beim Spazierengehen. Oder diese schönen alten Buchenwälder, die stehen bleiben. Da geht auch den heimischen Einwohnern wirklich das Herz auf.
Wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie den Beamtenstatus aufgegeben haben, weil Sie da nicht so arbeiten konnten, wie Sie das wollten für sich. Wie arbeiten Sie jetzt?
Also jetzt arbeite ich nur nach Vernunft. Das sollte man natürlich auch Verwaltungen unterstellen, aber ich nehme mal ein Beispiel. Ich musste also, ich weiß das Jahr noch, das war 1996, das letzte Mal Insektizide einsetzen. Das ist mir angeordnet worden, gegen meinen Willen musste ich dort Holz spritzen mit ganz harten Kontaktinsektiziden. Also das sind Mittel, da reicht es, wenn sich anschließend ein Schmetterling draufsetzt, der fällt tot runter. Und da habe ich gesagt, das will ich nicht. Hab dann eben meinen Ausstieg vorbereitet und mittlerweile ist es eben so, das brauche ich nicht mehr, das braucht der Wald im Übrigen auch gar nicht. Das ist ein Logistikproblem, wenn man das Holz schnell genug abtransportiert, braucht man es nicht konservieren. Und ich kann eben diese Reservatsflächen einrichten. Das ist auch gegen den Willen der Forstverwaltung geschehen, weil die eben Wälder grundsätzlich nur als dann sinnvoll ansieht, wenn sie genutzt werden. Und ich finde es eben schön, wenn ein Teil der Natur überlassen wird. Ja, und diese Dinge mit den Pferden, die viel zu teuer sind, das sollte mir verboten werden. Darüber zum Beispiel, dass der Gemeinde dann die Fördermittel gekürzt werden sollten, die staatlichen, weil sie eben diese Harvester nicht einsetzen möchte. Aber das haben wir alles über die Bühne bekommen und ich muss jetzt eben niemanden mehr fürchten, außer meinen Bürgermeister, aber der ist natürlich ganz auf meiner Linie, also von daher ist das...
Wie haben Sie das denn geschafft? Also Sie sind jetzt bei einer Kommune angestellt, ja. Aber wie haben Sie die überzeugt?
Die haben sich einfach, ich habe sie einfach nur dahin gebracht, sich mal andere Wälder anzugucken, die auch so arbeiten. Das sind nicht viele, das sind nur 2 Handvoll in Deutschland, aber immerhin, die gibt es. Und die haben sich das angeguckt und haben gesehen, Mensch, da ist zum Beispiel ein Waldbesitzer an einen Baum gegangen und hat gesagt, wenn ich mit meiner Frau mal 2 Wochen nach New York will, und damals waren die Flüge noch sehr viel teurer, dann nehmen wir hier mal einen so einen Baum raus. Wenn wir bei uns einen Baum rausgenommen hätten, dann hätte das für eine Person noch nicht mal für ein anständiges Abendessen gereicht. Und da haben die Gemeinderäte gesagt, Mensch, da stimmt doch irgendwas nicht. Und wenn ökologisch so gut funktioniert, sowohl wirtschaftlich als auch im Prinzip moralisch, dann stellen wir um, dann mach mal. Das hat sich natürlich leichter angehört, als es jetzt sich dann tatsächlich in der Realität darstellt. Aber wir haben das schrittweise umgesetzt und tatsächlich schrittweise die Gemeindefinanzen saniert darüber.
Nun werde ich berufsbedingt immer ein bisschen skeptischer wohlleben und ich hoffe, Sie nehmen mir die Bemerkung nicht übel oder die Skepsis nicht übel. Ich werde immer skeptisch, wenn jemand recht alleine steht mit seinen Argumenten und sagt, all die anderen machen es falsch. So plausibel die Argumente klingen. Sie gelten als Außenseiter in Ihrer Branche, als Förster.
Ja.
Wenn das alles stimmt, was Sie mir jetzt schon auszugsweise erzählt haben, inklusive hinter der wirtschaftlichen Berechnung, die besser ist, wie Sie sagen. Wieso kommen dann nicht alle Kollegen zu Ihnen und betteln Sie an, bringen uns das bitte auch bei?
Also gut, zum einen ist es so, ich bin relativ allein, aber nicht ganz allein. Es gibt schöne große Stadtwälder, zum Beispiel von Göttingen oder auch von Lübeck, die das sehr erfolgreich machen, ähnlich erfolgreich wie Hümmel. Es ist also nicht ganz allein, ich stehe nicht ganz allein und ich habe es ja auch nicht alleine erfunden. Ich habe es mir auch abgeguckt eben bei anderen erfolgreichen Beispielen. Aber Sie haben recht, ich würde mal sagen, 99% der Förster machen das anders. Ich bin da ehrlich gesagt selber ratlos, woran es liegt, weil das Leben könnte so angenehm sein, wenn man mit der Natur arbeitet, wenn die Finanzen stimmen und die stimmen. Wir sind ein öffentlicher Haushalt, das heißt diese Gemeinderatssitzung, auf denen die Einnahmen, Ausgaben entsprechend dargestellt werden. Da kann jeder reinkommen, kann sich das angucken. Ich veranstalte Exkursionen. Wir haben eine Forschungskooperation mit der Uni Aachen, die den Betrieb von links auf rechts und wieder zurückdrehen. Das heißt, wir sind transparent wie ein Glashaus. Das kann also jeder gucken, ob diese Behauptungen stimmen. Nur der Punkt ist, es macht sehr viel Arbeit und sehr viel Stress. Und da muss man sagen, das möchte sich vielleicht auch nicht jeder zumuten.
Klingt ein bisschen so, als würden Sie jetzt sagen, Ihre Kollegen wären faul.
Das möchte ich so nicht sagen, wobei natürlich, wie in jedem großen Betrieb, gibt es da auch den einen oder anderen, der um 12 Uhr Feierabend macht. Aber es gibt eben auch sehr viel fleißige Kollegen, denen fällt aber das Umdenken einfach schwer.
Wieso?
Also ich, manchmal habe ich tatsächlich fast den Eindruck, da fehlt die Liebe zum Wald. Also wenn man im 20 Meter Abstand Schwerstmaschinen durch den Wald brettern lässt, und zerquetscht da alles, das kann einem doch nicht gefallen. Oder wenn man immer weiter Nadelhölzer anbaut, vielleicht jetzt ein paar Laubbäume mit dazu tut, weil es ja modern ist, aber trotzdem an diesen Nadelbaumplantagen so festhält und gar nicht sieht, dass unser heimisches Ökosystem da verloren geht, dann fehlt mir da ein bisschen die Liebe zum Wald. Also ich kann es mir wirklich auch nicht erklären. Ich sehe ja den Unterschied. Ich habe ja vorher auch anders gearbeitet und sehe, wie es jetzt ist. Es ist jetzt viel angenehmer, es ist mehr Arbeit, es ist mehr Stress, aber wir haben auch mehr Erfolge. Und das ist ja letztendlich das, was zählt.
Was ist ein Plänterwald?
Ein Plänterwald ist die urwaldnächste Wirtschaftswaldform. Es ist also auch ein Kunstprodukt, aber genau wie im Urwald stehen da alte Bäume, junge Bäume, mittelalte Bäume, ganz innig gemischt. Und das entspricht so diesem Sozialgefüge eines Waldes. Bäume sind ja sehr soziale Wesen, die untereinander Kontakte knüpfen, die sich gegenseitig unterstützen über Wurzelverwachsung, also ernähren sich zum Beispiel auch gegenseitig. Und wenn man dieses Sozialgefüge intakt lässt, dann ist ein Wald kräftig und gesund. Und das versucht man mit diesem Plänterwald hinzubekommen. Das heißt, man nimmt nur hier und da mal einen einzelnen Baum und überlässt den Wald ansonsten mehr oder weniger sich selber. Und das ist übrigens auch wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich.
Ist es das, was Sie anders machen als Ihre Kollegen?
Also da wollen wir hin. Also um einen Plänterwald aufzubauen, brauchen wir von heute an gesehen nochmal ungefähr 50 Jahre, also 20 haben wir ja schon. Es ist halt ein sehr langfristiges Objekt, aber genau, ja, da möchte ich hin. Da gibt es schöne Betriebe. Es gibt zum Beispiel in der Schweiz einen Betrieb, die machen das seit 1870 sehr, sehr erfolgreich. Das ist Cuvée im Schweizer Jura. Das haben wir uns auch angeschaut. Da möchten wir hin. Da kommen wir auch langsam hin, aber das Endergebnis werde ich nicht mehr sehen.
Gibt es in dem Forst, den Sie bewirtschaften, in Hömel auch Passa, auch Parzellen, wo richtig der nach oben reckende Fichtenwald steht?
Ja, selbstverständlich. Also ich habe den Wald ja so übernommen, wie er ist. Ich habe auch in den ersten Jahren so weitergearbeitet im konventionellen System und dann erst gesehen, Mensch, was du da machst, das macht ja alles kaputt. Und dann erst angefangen umzudenken. Und um diesen Fichtenwald, wir haben noch ungefähr die Hälfte von solchen Fichtenplantagen dort, wegzubekommen, das möchten wir eben nicht im Kahlschlag machen, sondern wir nutzen diese Fichten und Douglasien, Kiefern, Lärchen, was da alles noch so steht, als Stiefeltern für die kleinen Laubbäume. Denn die kleinen Buchen, die jetzt nachrücken, die brauchen Schatten. Die fühlen sich nur im Schatten wohl, im Schatten eines Waldes.
Das heißt, die wollen gar nicht die pralle Sonne und so viel Licht wie möglich?
Nein, nein, gar nicht. Also junge Buchen brauchen nur 3% des Sonnenlichts. Und wenn man denen zu viel gibt, wachsen die zwar auch, aber das ist so ähnlich wie in der Schweinemast. Also sie werden schnell dick und schnell groß, aber nicht mehr alt. Und im Urwald gehen Prozesse sehr langsam. Also wir haben bei uns zum Beispiel eine dünne, ich muss sagen kleine, nicht junge Buche, eine kleine Buche, die ist ungefähr 1,20 Meter hoch, fingerdick und ungefähr schon 80 Jahre alt. Und die muss da wahrscheinlich noch mal 100 bis 200 Jahre warten, bis sie größer werden darf.
Nun haben wir über ein Problem noch nicht gesprochen, das ist nämlich die Überbevölkerung im Wald.
Ja, genau, was das Thema Jagd.
Es heißt, Sie hätten ein gespanntes Verhältnis zu Jägern, stimmt das?
Ja, so kann man das auch pointiert ausdrücken. Nein, also,
wieso? Also worum geht's?
Wir haben im Wald mittlerweile einen regelrechten Zoo. Wir haben also Wildbestände, die liegen ungefähr um den Faktor 50 über dem natürlichen Niveau. Also wirklich 50 Mal mehr als in einem Urwald. Und das hängt damit zusammen, dass wir Jagdreviere haben in Deutschland und ein Jäger in der Regel gar nicht viel schießen möchte, sondern besondere Trophäenträger, also Tiere mit Geweihen wie Rehböcke, Hirsche, Wildschweine mit dicken Eckzähnen. Und da brauchen sie einen Pool von ungefähr 50 bis 100 Tieren, damit sie jedes Jahr ein richtig großes abschießen können. Und diesen Pool haben sie normalerweise gar nicht, weil in einem echten Urwald nur ein Säugetier pro Quadratkilometer maximal lebt. Und jetzt haben wir mittlerweile in Deutschland im Schnitt ungefähr 50 Rehe pro Quadratkilometer. Da kommen nochmal ungefähr 10 Hirsche dazu, je nach Region. In manchen gibt es Hirsche, in manchen nicht. Dann auch noch Wildschweine, Dammhirsche, die sind ausgesetzt worden, Muffelschafe sind ausgesetzt worden. Also ein Riesenzoo. Und dieser Zoo hat vor allem eins, Appetit auf kleine Laubbäume. Und das ist die Krux. Deswegen kommen viele Gegenden nicht mehr aus diesem Nadelholzkomplex raus, also diese Nadelholzplantagen, weil Nadelbäume fressen die eben nicht so gerne, diese ganzen
Tiere. Die mögen
Tiere.
Sie nicht.
Nee, die mögen die nicht. Das ist so wie Brennnesseln und Disteln auf einer Viehweide, die überweidet ist. Die mag man nicht. Und deswegen kann man in solchen Gegenden, wo der Wildbestand sehr hoch ist, Wälder oft nur noch mit Nadelbäumen aufbauen.
Das heißt, die netten kleinen Rehe stürzen sich dann genau auf die keimenden und sprießenden Buchen, von denen sie möchten, dass sie in ein paar hundert Jahren richtig groß sind.
Genau, das ist die Krux. Und wenn man in diesen natürlichen Wald zurück möchte, dann muss man genau damit aufhören, mit dieser antiquierten Form der Jagd.
Was ist denn Ihre Konsequenz?
Also die Konsequenz ist bei uns zwiespältig. Zum einen wird bei uns tatsächlich erstmal mehr geschossen. Obwohl man eigentlich, wenn man Raubtiere zurückkommen lassen würde und die Fütterung einstellen würde, könnte man auch darauf verzichten. Wir haben die Fütterung selbstverständlich eingestellt und ich freue mich auch auf die Rückkehr der Wölfe und Luchse, nur das dauert leider noch ein bisschen. Und wenn wir jetzt aufhören würden zu jagen, dann würde das ganze Wild aus der Umgegend zu uns wie auf einer Rettungsinsel sich flüchten und endgültig alles auffressen. Das heißt, obwohl ich eigentlich nicht fürs Schießen bin, müssen wir jetzt paradoxerweise so lange, bis die Raubtiere zurückkehren, sehr viel mehr schießen als früher, damit wir ungefähr eine natürliche Wilddichten bekommen.
Und was sagen Sie einem Jäger, der eine Pacht hat bei Ihnen?
Wenn er sich nicht dran hält, und das hat die Jagdgenossenschaft gerade glücklicherweise in Hümmel gemacht, die sagt, geh bitte nach Hause.
Das können Sie?
Das kann,
können Sie solche Pachten kündigen?
Also in dem Fall ist es die Jagdgenossenschaft, das heißt, es ist die Versammlung der Grundeigentümer. Und Grundeigentümer ist jeder von uns, auch jeder Hörer, der jetzt zuhört, ist irgendwo Grundeigentümer, nämlich zum Beispiel am Kommunal- und am Staatswald. Und dort kann man das umsetzen. Und vielleicht greift ja der ein oder andere jetzt mal zum Telefon und ruft beim zuständigen Forstamt an und sagt, mach das bitte mal, denn die Forstämter wirtschaften ja im Auftrag der Bürger.
Also Herr Wohlleben, der Traum, einen möglichst ursprünglichen Buchenwald, so wie es den mal gegeben hat, zu Zeiten, als die Römer hier mit ihren Soldaten durch Germanien gestapft sind und diesen Wald gar nicht so schön fanden, das ist das eine.
Ja.
Das andere ist eine ein realistischer Blick auf die Zukunft für die nächsten 50 Jahre.
Ja.
Was peilen Sie an? Sie mit Ihrer Art zu wirtschaften.
Mit meiner Art zu wirtschaften peile ich 15% Schutzflächen an, nämlich die alten Laubwälder. Und die übrigen Wälder, die wir haben, die möchte ich in die natürliche Waldgesellschaft zurückführen. Also Nadelbäume raus, heimische Laubbäume rein, das Ganze schonend, das heißt langsam. Auch wenn ich da auch manchmal ein bisschen ungeduldig bin, muss ich mich bremsen. Und das wäre so mein Fernziel, also 15% Schutzfläche und die anderen 85% Plenterwald mit heimischen Laubbäumarten.
Wird Ihnen das möglich sein?
Also mir persönlich auf keinen Fall, weil ich dafür viel zu wenig Zeit habe.
Okay.
Aber der Startschuss ist definitiv gefallen und wir sichern diese Projekte auch mittlerweile sehr, sehr gut ab über verschiedene Möglichkeiten. Bestattungswälder, Zertifizierung, also gibt es ein ganzes Instrumentarium, wie man es absichern kann. Aber das ist wie überall, wo Menschen arbeiten, können auch Beschlüsse geändert werden. Also ich kann nur das machen, was ich während meiner Lebenszeit umsetzen kann. Und wenn es der Nächste genau andersrum macht, gut, das kann ich dann nicht mehr ändern.
Aber das ist ja der Punkt. Was hilft es, wenn das in Hümmel in der Eifel geschieht?
Ja.
Bei allem Respekt vor Ihrer Arbeit, ja. Aber nebenan der Harvester durch den Wald brummt.
Genau, das wäre also nicht schön. Und deswegen bin ich zum Beispiel froh, dass Sie mich heute in die Sendung eingeladen haben. Vielleicht hört ja der ein oder andere Kollege zu und kommt doch nochmal ins Nachdenken.
Was tun Sie denn, um Kollegen zu überzeugen? Können Sie, haben Sie politische Aktivitäten? Machen Sie Überzeugungskampagnen? Was tun Sie?
Ja, also zum einen schreibe ich Bücher und das war wirklich auch ein Grund, auch einer von vielen zu kündigen. Das hätte ich als Beamter so gar nicht gedurft, was ich da erzähle. Ich halte Vorträge, auch zum Beispiel, es geht ja nicht nur um Kollegen, es geht ja um Privatwaldbesitzer. Es haben 2 Millionen Menschen in Deutschland haben kleine Waldparzellen. Da mache ich Volkshochschulkurse, damit die einfach lernen, damit vernünftig umzugehen. Ja, ich halte ansonsten auch Vorträge, gehe auch schon mal an Universitäten vor Studenten, um den Nachwuchs da entsprechend zu sensibilisieren. Also es ist eine ganze Palette, aber Sie haben vollkommen recht, das ist für einen Mensch allein, kann das nicht. Ich kann mein Möglichstes versuchen, vernetze mich auch mit den wenigen Kollegen, die es in Deutschland gibt, die so arbeiten. Was dabei rauskommt, muss man sehen, aber ich bin da eigentlich ganz optimistisch, dass wir ein bisschen was bewegen können.
Immerhin Ihre Schilderung und vor allem Ihre Argumente kann man nachlesen in dem Buch Der Wald, ein Nachruf, wie der Wald funktioniert, warum wir ihn brauchen und wie wir ihn retten können. Peter Wohlleben, danke, dass Sie heute hier waren.
Ja, vielen Dank.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.